Auch ich habe mich am Anfang in zweiwöchiger, selbstverordneter Heimquarantäne von meinen betagten Eltern, die beide zur Risikogruppe gehören, ferngehalten. Aber nach einiger Zeit ging uns allen die Trennung so sehr auf die Nerven und vor allem aufs Gemüt, dass wir beschlossen, uns entgegen allen Richtlinien wieder regelmäßig zu den Mahlzeiten zu treffen. Mein Freund Bernhard lebt mit seiner fast blinden und weit über 80 Jahre alten Mutter quasi Tür an Tür. Im Zuge von Corona hatten er und seine Frau entschieden, die Oma nicht zu gefährden und daher vorschriftsmäßig Abstand zu halten. Durch die Abschottung von ihrer Familie verschlechterte sich allerdings der Gesundheitszustand der alten Dame rapide in Richtung einer schweren Depression, woraufhin sich alle zusammen durchrangen, ebenfalls wieder täglich zusammen zu essen. Die Stimmung der alten Dame besserte sich innerhalb weniger Tage, sodass sie die Einnahme ihrer Tabletten umgehend reduzieren konnte und sich bis heute bester Gesundheit erfreut. Ich finde, jeder sollte selbst entscheiden dürfen, wie er das für sich handhaben möchte. Aber dafür bestraft zu werden, sich auf deren ausdrücklichen Wunsch um seine Eltern zu kümmern, nur um ein Teil eines oftmals als willkürlich empfundenen staatlichen Zahlenmonopolis zu sein, halte ich für zutiefst befremdlich. Wenn also Herr Horks sagte, Corona lasse die Menschen wieder näher zusammenrücken, dann mag das auf manche Familien sicherlich zutreffen, die vielleicht in den letzten Jahren wegen beruflicher oder gesellschaftlicher Verpflichtungen zu wenig Zeit füreinander hatten, wie Fußballprofis. Aber die nachweisbar angestiegene häusliche Gewalt während der Ausgangsbeschränkungen, die weiterschreitende Verrohung des Sozialverhaltens, die mehrfach besprochenen Hamsterkäufe oder die Denunzierung eigentlicher Nichtigkeiten durch die eigenen Nachbarn sprechen eine andere Sprache. Der einzige Vorteil für den zwischenmenschlichen Bereich, Corona dürfte wohl das Ende der Bussi-Bussi-Gesellschaft bedeuten. Denn was bitteschön ergäbe es für einen Sinn, auch in Zukunft tagsüber am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit brav mit Mundschutz und Einweghandschuhen herumzuturnen, um dann abends irgendwelche schmierigen Investmentbanker abzuschlecken, die sich Corona hin, Virus her, nicht einmal nach dem Bieseln ihre Griffeln waschen, weil sie glauben, der Griff zum eiskalten Gin-Tonic-Glas habe vorher schon alle Bakterien abgetötet. Schwarz war das neue Grün. Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass auf der Beliebtheitsskala deutscher Politiker der ultracoole Herr Habeck ausgerechnet von Markus Söder überholt werden würde, dem hätte ich wahrscheinlich geantwortet, er wird Joachim Watzke Präsident beim FC Bayern. Robert Habeck, bei dem ich immer darauf warte, dass er irgendwann vor versammelter Presse Annalena Baerbock bei der Hand packt und mit weicher, leicht vernuschelter Stimme sagt, mein Baby gehört zu mir. Und dieser fleischgewordene, feuchte Traum aller Sozialpädagoginnen und Grundschullehrerinnen stank ab gegen Markus Söder, den fränkischen Goliath mit dem Haarschnitt und dem Anzug eines Finanzbeamten, Buchstabe L bis P, aber dem Aufstiegswillen eines Rocky Balboa. Never fucking ever. Aber in einer solchen nie gekannten Krise brauchten die Menschen halt was Kerniges, Bodenständiges, das einem das Gefühl von Geborgenheit und Verlässlichkeit vermittelte. Es war wie beim Essen. Ein Mensch, dem es körperlich oder emotional schlecht geht, würde nie auf die Idee kommen, sich gratinierte Jakobsmuscheln oder ein veganes Curry zu bestellen. Der braucht die beständige Zuverlässigkeit eines in Butterschmalz herausgebackenen Schnitzels oder einer riesigen Portion des Glücklichmach-Evergreens Spaghetti Bolognese. Wenn man so will, war Markus Söder folglich das Wiener Schnitzel der deutschen Corona-Politik, während die Jakobsmuschel Habeck achtlos auf dem Teller liegen blieb. Gut, dass er Habeck gleich zu Beginn der Krise den gebeutelten Hotel- und Restaurantbesitzern vorschlug, sie sollten diese Zeit doch nutzen, um ihre alten Ölheizungen durch ökologische Technologie zu ersetzen, trug natürlich nicht dazu bei, dass sich die Betroffenen in ihrer Realität ernst genommen fühlten. Genauso gut hätte er vorschlagen können, einstweilen Solaranlagen für Drittweltstaaten in gemeinnütziger Heimarbeit zusammenzuschrauben. Auch von Greta Thunberg und ihren klimapolitischen Teletubbies hörte man in der Krise wenig. Trotzdem hätte ich mir von ihr oder einer ihrer Vertreterinnen wie Frau Neubauer einen nachhaltigen Kommentar dazu erwartet, ob die Milliarden an FFP3-Masken überhaupt ökologisch abbaubar seien und dass es doch sinnvoller sei, diese aus recycelten Papierfiltertüten oder Omas alten Baumwollschlüpfern selbst anzufertigen. So makaber es klingen mag, aber ein paar gute Seiten hatte Corona dann doch. Es herrschte weniger Fluglärm auf der Terrasse meiner Eltern, deren Bauernhof mitten in der Einflugschneise des Münchner Flughafens liegt, musste man sich auch sonntags nur dann anschreien, wenn man wollte. Die Meere erholten sich und sogar der Canale Grande von Venedig war glasklar. Die Luft selbst in großen Industriestädten wurde für den Augenblick deutlich sauberer. Die Seitenstraßen der Münchner Theresienwiese waren auch von Ende September bis Mitte Oktober frei von Erbrochenem und Exkrementen. Und falls es in Zukunft keine All-Inclusive-Pauschalreisen zum Preis von 199 Euro für eine Woche Hurghada mehr gäbe, wäre dies sicherlich für Mensch und Natur auch kein Nachteil. Ob das alles jedoch auf Dauer anhält, darf bezweifelt werden. Vielleicht bleiben wir aufgrund der in diesem Jahr gemachten Erfahrungen zwar chronisch ängstliche, eingebildete Kranke, die sich mehrfach am Tag mit Ethanol einreiben und sich in der Tram ohne Schutzmaske nicht einmal mehr in die Nähe eines anderen Menschen hinzusetzen trauen. Wenn es aber darum geht, für uns selbst irgendeinen wie auch immer gearteten Vorteil herauszuschlagen, verfallen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr schnell wieder in die altbewährten, egoistischen, narzisstischen und selbstsüchtigen Verhaltensmuster. So wie Goethe es damals schon gesagt hat.